Heute bei «Apropos». Europa rückt nach rechts.
Italien hat gewählt, Rechtsaußen hat deutlich gewonnen. Giorgia Meloni hat mit ihrem postfaschistischen Fratelli d'Italia mit Abstand am meisten Stimmen geholt.
In Italien sind nach den Wahlen vom Sonntag die ultrarechten Parteien an der Macht. Die nationalistischen Fratelli d'Italia haben über ein Viertel der Stimmen bekommen. Giorgia Meloni, die Chefin der Fratelli d'Italia, könnte die nächste Premierministerin werden.
Im Moment stehen alle Zeichen auf Giorgia Meloni in der Rolle der ersten Regierungschefin Italiens.
Italien ist nicht das erste Land in Europa, wo das Stimmvolk rechte Kräfte in die Regierung gewählt hat. In Schweden sind vor wenigen Wochen die rechtspopulistischen Schwedendemokraten zur zweitstärksten Kraft geworden. Polen und Ungarn werden schon länger von nationalistischen Parteien regiert. Was bedeutet diese Verschiebung für Europa, gerade in einer Weltlage, wie wir heute drin sind? Über das reden wir heute im Podcast «Apropos». Mein Name ist Mirja Gabatuller und ich bin verbunden mit dem Brüssel-Korrespondent, mit dem Stefan Israel. Hallo Stefan.
Hallo.
Es ist so rausgekommen, wie erwartet. In Italien triumphieren die Rechten. Es triumphiert Giorgia Meloni, die Parteichefin der Fratelli d'Italia. Ihr Bündnis hat bei den Parlamentswahlen gemäß Hochrechnung eine klare Mehrheit erreicht.
Stefan, die Umfragen haben Sie ja schon vorausgesagt, jetzt ist es wirklich eingetreten. Wie deutlich war der Sieg von der rechten Kräfte in Italien?
Ja, er ist ja ungefähr so eingetroffen, wie man ihn erwartet hat. Ich muss natürlich auch sagen, eben Rechtsrutsch. Giorgia Meloni hat 25-26%. Das ist jetzt keine Mehrheit allein. Sie braucht ja die Partner. Man muss auch sagen, die Beteiligung ist sehr niedrig gewesen mit 60%. Also ja, letztlich ist die demokratische Legitimation vielleicht nicht so stark, wie jetzt die Wahlsieger vielleicht wollen vermitteln.
Mhm. Trotzdem, ihrer Ansprache nach dieser Wahl hat sie sich natürlich ganz klar als Siegerin gesehen.
Che da quello che emerge dalle prime proiezioni si possa dire che dagli italiani in queste elezioni politiche è arrivata una indicazione chiara. E l'indicazione chiara è per un governo di centrodestra a guida Fratelli d'Italia.
Giorgia Meloni sagt, Wählerinnen und Wähler hegen eben eine klare Botschaft ausgesendet für eine Regierung unter der Führung von der Fratelli d'Italia.
Lo faremo per tutti gli italiani, lo faremo con l'obiettivo di unire questo popolo.
Wie ist es denn zu dem Ergebnis gekommen? Was sind die Gründe für die Wahl in Italien?
Ja, ein wichtiger Grund, eben aus jetzt meiner Perspektive, ist sicher die Schwäche der anderen Parteien, die vielleicht einfach kein überzeugendes Angebot haben oder das nicht haben können vermitteln. Es liegt sicher auch an den Führungspersönlichkeiten. Und ein anderes Element ist ja bekanntlich eben, dass die anderen Parteien es nicht geschafft haben, sich zusammenzutun, weil ja seit der italienischen Wahlrecht eben die Koalition, die Bündnis bevorzugt und die Rechte mit der Giorgia Meloni an der Spitze haben das eben geschafft und das ist sicher ihr grosser Vorteil gewesen. Da gibt es natürlich andere Ursachen. Also eine wichtige Ursache ist sicher auch, dass Fratelli d'Italia eben die einzige Partei ist, die noch nie regiert hat. Berlusconi, den kennen wir ja alle schon, der ist schon längere Jahre, also ist zwar ein Zeitchen zurück, aber er ist ja selber lange in der Regierung gewesen. Der Matteo Salvini ist ebenfalls in der Regierung gewesen, bevor der Draghi übernommen hat. Also sie ist sozusagen ein neues Angebot gewesen und die Leute sind darauf eingestiegen. Was natürlich auch eine Rolle spielt, ist sicher die ganze Verunsicherung mit der Energiekrise, Russlandskrieg gegen die Ukraine. Und so weiter. Und gleichzeitig muss man sich natürlich noch die Frage stellen, wieso ist die Beteiligung so niedrig gewesen, oder? Die Beteiligung ist etwa über 60% gewesen, also deutlich tiefer als beim letzten Mal. Man wundert sich natürlich, dass so viele Leute offenbar in Italien es nicht für nötig befunden haben, in Anbetracht von dieser Situation, eben mit Krieg und Energiekrise, Wirtschaftskrise, ihre Stimme abzugeben, also von dem demokratischen Recht Gebrauch zu machen. Man kann eigentlich nur darauf schliessen, dass sie irgendwo desillusioniert sind, also insbesondere die Anhänger von diesen, sagen wir mal, traditionellen, etablierteren Parteien. Das ist sicher ein wichtiger Grund.
Mhm. Du hast das Neue betont, wo die Fratelli Italia auch ein Stück weit verkörpert, wo bisher nicht an der Regierung beteiligt waren. Jetzt ist ja das nicht irgendeine Partei. Was unterscheidet sie denn von den bisherigen bekannten rechten Kräften in Italien? Du hast eben zum Beispiel schon den Silvio Berlusconi genannt mit Forza Italia oder den Matteo Salvini mit der Lega.
Es hat sicher das Element eben von einer Art Protestpartei, also Protest gegen die Situation, die Probleme, die sich die Italienerinnen und Italiener im Alltag bieten. Und von dem hat sie profitiert. Sie war ja die einzige Partei, die in der Opposition war zu dieser eher technischen Altparteienregierung von Mario Draghi, wo bis jetzt, wo jetzt im Moment noch geschäftsführend im Amt ist. Also unser Korrespondent Oli Meil hat das, glaube ich, gut beschrieben, dass die Italiener gerne immer eine neue Kraft hineinlaufen, die halt die Illusion vom Unverbrauchten, vom Neuen ihnen präsentiert. Und das ist sicher eine Erklärung jetzt für den Erfolg.
Wo positionieren sich denn die Fratelli d'Italia auf der politischen Landkarte von Italien?
Ja, wir sehen das postfaschistische Element, also Geschichte aus der Mussolini-Diktatur, die sie ja nicht richtig abgeschüttelt haben. Die Parteichefin Giorgia Meloni selber hat sich ja ein bisschen von dem entfernt und hat in den letzten Wochen auch wahrscheinlich, um die europäischen Partner ein bisschen zu beruhigen, hat so mildere Töne angeschlagen, hat gesagt, sie sei ganz fest auf der Seite von Europa und so weiter. Also man hat so das Gefühl gehabt, sie habe sich da eine gewisse Mäßigung auferlegt, um eben nicht allzu viel Ängste da zu wecken. Aber was das dann genau wert ist, muss man sicher jetzt dann in den nächsten Wochen und Monaten anschauen.
Mhm. Giorgia Meloni würde jetzt gerne regieren. Wird sie dann jetzt automatisch Premierministerin?
Also automatisch nicht, aber die Wahrscheinlichkeit ist natürlich jetzt gross, durch das, dass sie klar eine Mehrheit hat, zusammen mit ihren Partnern. Gewisse Ungewissheit gibt es eben wegen ihren Koalitionspartner, weil die ja doch insbesondere die Lega von Matteo Salvini hat sehr schlecht abgeschnitten. Also ist die Frage, wie er das übersteht. Auch parteiintern wird er vielleicht gestürzt. Ist sicher ein sehr geschwächter Koalitionspartner. Und schwache Koalitionspartner sind bekanntlich eher gefährlich für eine Regierungschefin. Also ist die Frage, wie lange so eine Koalition dann am Schluss auch zusammenbleibt.
Du hast es vorhin schon angedeutet, noch bis im Juli hat ja der Mario Draghi regiert, ein klarer EU-Befürworter. Jetzt wird es eben eine rechte Regierung geben. Was bedeutet der Kurswechsel jetzt? Wo wird der spürbar werden?
Also im Moment ist ja der Draghi noch geschäftsführend im Amt. Ich glaube, bis dann die neue Regierung gebildet ist. Ja, ich würde jetzt nicht so klar unterscheiden zwischen EU-Befürworter Draghi und EU-Gegnerin Meloni, weil, wie gesagt, sie hat ja eigentlich jetzt abgeschworen, all den Diskurs von Rechtspopulisten, Rechtsextremen, also dass zum Beispiel ein Austrittsreferendum oder Abschied vom Euro und so weiter, sind ja kein Thema. Also sie bekennt sich mehr oder weniger zur EU. Und der Draghi ist natürlich ein Technokrat. Also wir haben jetzt wieder eine Politikerin, die sozusagen übernimmt. Das ist ja eigentlich auch ein Normalzustand in einer Demokratie. Was ich vermute, was sich ändern wird, jetzt aus Brüsseler Perspektive, dass natürlich Entscheidungsprozesse in Brüssel schwieriger werden. Also wenn Giorgia Meloni nach Brüssel kommt zum EU-Gipfel oder wenn ihre Minister da bei Treffen dabei sind, also dass sie da zum Teil eben Sand ins Getriebe von dem Entscheidungsprozess hineinstreuen, das ist schon zu erwarten. Aber was ich vor allem erwarte, ist, dass Italien an Gewicht wird verlieren wieder innerhalb von der EU. Man hat vielleicht vergessen, unter Mario Draghi hat Italien ziemlich an Postur und Einfluss auch in Brüssel wieder gewonnen. Nach den langen Berlusconi-Jahren und anderen Turbulenzen hat Italien doch wieder praktisch auf Augenhöhe mit Frankreich vor allem und auch Deutschland können da agieren. Also vor allem mit dem Macron in Paris hat sich der Draghi sehr gut verstanden und jetzt droht praktisch wieder ein Rückfall in die Zeit von Berlusconi, wo man Italien eigentlich in Brüssel nicht wirklich wahrgenommen hat oder auch nicht wirklich ernst genommen hat.
Giorgia Meloni hat im Wahlkampf gesagt, sie will weiterhin die europäische Zusammenarbeit haben. Wie nervös ist man jetzt aber in Brüssel trotzdem nach dieser Wahl in Italien?
Ja, die Reaktionen schwanken so zwischen Alarmismus und demonstrativer Gelassenheit. Es gibt vor allem im Parlament sehr besorgte Stimmen, die befürchten, dass die EU jetzt total blockiert wird sein und dass der Orban jetzt eben Unterstützung hat bei seinen Manöver innerhalb von der EU, um da Entscheide zu blockieren. Und da gibt es andere, die relativieren und sagen, ja, vielleicht hat ja die Regierung in Rom beschränkte Haltbarkeit, aber man sieht ja schon auch, dass die Koalitionspartner vielleicht nicht unbedingt zusammenpassen oder auf Dauer können zusammen funktionieren. Die Kommission offiziell hält sich zurück, weil traditionell will man ja den Eindruck vermeiden, dass man sich da einmischt. Aber eine gewisse Besorgnis ist schon da. Es geht ja auch um sehr viel Geld. Italien soll ja in den nächsten Jahren 190 Milliarden, insbesondere aus dem Corona-Wiederaufbaufonds bekommen. Und da ist natürlich die Sorge da, dass das Geld auch richtig eingesetzt wird. Das ist aber gleichzeitig auch ein Hebel, um gewissen Einfluss auf Italien natürlich von Brüssel aus und von den anderen Mitgliedstaaten aus anzusetzen, um da Einfluss zu nehmen. Also das ist sozusagen die Ausgangslage. Also es ist, kurz gesagt, gespanntes Warten eigentlich ist angesagt.
Aktuell wird die Anspannung ja vielleicht noch ein bisschen verstärkt durch das, dass man ja auch den russischen Angriffskrieg hat. Man hat die Sanktionen von der EU dagegen und die Unterstützung für die Ukraine auch. Jetzt haben ja der Berlusconi und auch der Salvini beide in der Vergangenheit Sympathien gegenüber Wladimir Putin geäussert. Was bedeutet jetzt die italienischen Wahlen in dieser Hinsicht?
Also ich vermute nicht allzu viel, weil die Sanktionen sind ja in Kraft. Und man muss immer in Erinnerung rufen, dass auch in der Vergangenheit sogar der Viktor Orban, der ja so eine Art Verbündet ist, eben von der Giorgia Meloni, dem Sanktionspaket immer zugestimmt hat. Am Schluss hat zwar gemurrt, hat jetzt auch wieder gesagt, ja, bis Ende Jahr müssen dann die Sanktionen aufgehoben werden. Aber ich halte das eher für eine Drohkulisse, um vielleicht in anderen Dossiers irgendetwas rauszuholen. Und Giorgia Meloni selber hat ja gesagt, anders als ihre Partner, der Berlusconi und der Salvini, die ja eine gewisse Nähe zu Putin haben, dass sie klar auf der Seite der Ukraine steht.
Italien ist ja nicht das erste Land in Europa, wo rechts wird regiert sein. Es hat ja auch schon andere Beispiele gegeben von Ländern, die nach rechts gerückt sind.
Ja, du spielst jetzt wahrscheinlich auf Schweden an. Eben, da haben wir ja vor ein paar Wochen eine Wahl gehabt, wo die Sozialdemokraten zwar stärkste Kraft geblieben sind, aber eine Koalition auch von rechten Parteien, eben mit den Schwedendemokraten, ähnlich rechtspopulistisch oder rechtsextreme Partei, eine Mehrheit hat. Dort ist auch noch unklar, ob die jetzt zusammen eine Regierung können bilden können. Ja, Vergleiche sind schwierig, also zwischen, sagen wir, Schweden und Italien, da gibt es immer sehr spezifische Gründe. In Schweden haben wir ja traditionell sozialdemokratische Regierungen gehabt, die lange immer wieder an der Macht gewesen sind. Und es gibt sehr spezifische Probleme, die jetzt das Thema in Schweden gewesen sind, mit der Migration insbesondere. Bandenkrieg, wo die Leute beunruhigt haben, also ein Problem auch mit der Integration von Zuwanderern. Schweden ist ja eines von den Ländern mit dem höchsten Asylbewerberzahl traditionell in den letzten Jahren oder Jahrzehnten. Und da haben offenbar Teil von der Bevölkerung das Gefühl gehabt, dass die sozialdemokratischen Regierungen die Probleme nicht richtig angegangen sind, insbesondere eben von der Integration. Und das hat zu dem Rechtsrutsch dort geführt. Also es sind sehr spezifische Probleme, sagen wir, die dort zu dem Wahlergebnis geführt haben.
Also Gründe sind andere, aber inwiefern hängen die beiden Ereignisse jetzt in Schweden und in Italien trotzdem zusammen? Also anders gefragt, gibt es da so eine Art einen grösseren Trend, dass wieder eher rechte Regierungen gewählt werden?
Also was generell auffällt, oder was ich sagen kann, ist, dass grosse Volatilität, also die Leute wechseln sehr oft Parteien, für die sie ihre Stimme abgeben. Demokratie ist generell unter Druck, wie man ja auch in den USA sieht. Es gibt das Problem von der Desinformation, die auch zum Teil geschürt wird aus Russland, aber auch China, Iran. Das ist ja zum Teil auch jetzt im italienischen Wahlkampf ein Thema gewesen, wo man zum Teil eben einfach offensichtliche Fake News über soziale Medien verbreitet worden sind. Das ist sicher eine Herausforderung für Demokratien im Westen. Gleichzeitig muss man sagen, Populisten kommen und gehen so in Wellen. Also ich kann mich erinnern, Wahlen in Holland und in Frankreich, wo man irgendwie gesagt hat, der Wahlsieg von Geert Wilders in den Niederlanden ist auch recht rechtspopulistisch. Oder Marine Le Pen steht kurz bevor und das hat dann nicht stattgefunden. Aber was aber auch stimmt, ist, dass manchmal der Eindruck besteht, dass die Populisten doch immer ein bisschen näher an die Macht kommen und eine Stärke gewinnen mit jeder von diesen Wellen. Und dass sie natürlich auch Einfluss haben auf das politische Klima, auch wenn sie selber nicht an der Macht sind.
Kann man dann sagen, wie stark aktuell so die Rechtsaußenparteien europaweit betrachtet sind?
Also wenn man das EU-Parlament schaut, dann haben sie knapp über 20%. Die sind weit davon entfernt, jetzt irgendwie von einer Mehrheit oder was auch immer. Und man muss auch unterscheiden, es gibt natürlich verschiedene Schattierungen, Euroskepter, EU-Gegner. So eigentlich EU-Gegner gibt es ja eigentlich kaum mehr, wie zum Beispiel Marine Le Pen, die nach dem vorletzten Wahlkampf in Frankreich, ich glaube 2016/17, realisiert hat, dass mit einem EU-Austritt oder Abschied vom Euro zu werben, dass das die Leute eher abschreckt. Darum sind sogar die Hardcore-Euroskeptiker eigentlich zwischen, zumindest nach außen, stehen sie ein für die EU. Sie wollen allerdings eine EU. Also sie haben gemerkt, mit der Austrittsdiskussion kann man keine Wahlen gewinnen. Sie wollen aber eine andere EU, so eine Art EU von den Vaterländern, wie sie sagen, oder Nationalstaaten, wo die Mitgliedstaaten wieder mehr zu sagen haben und weniger Brüssel oder das EU-Parlament wollen sie zum Teil auch abschaffen. Also sie wollen im Prinzip das Geld aus Brüssel, aber sie wollen nicht, dass man ihnen reinredet, wenn es um gemeinsame Regeln geht oder um Wertvorstellungen.
Du hast vorher schon Ungarn genannt unter Viktor Orban. Es gibt ja auch noch Polen. Eben, es gibt in Schweden eine gestärkte rechte Kraft. Es gibt in Italien jetzt die Rechte, die an der Macht sind. Ist da zu erwarten, dass sich da auch neue Allianzen werden bilden?
Ja, es gibt sicher zwischen denen, die du jetzt erwähnt hast, zwischen den beiden Ländern gibt es sicher Gemeinsamkeiten, aber es gibt natürlich auch viel Trennens. Also gerade zwischen Ungarn, man hat ja eine Zeit lang von der Visegrad-Allianz geredet mit Ungarn, Polen, Slowakei und Tschechien. Die ist zum Beispiel auch nicht mehr existent. Im Prinzip ist die auch am Konflikt oder an der Positionierung gegenüber Moskau auseinandergebrochen. Mhm. Der Orban, der sehr nah am Putin ist, und Polen, wo ja genau das gegenteilige Position einnimmt. Und darum ist es generell schwierig, da für die rechte, rechtsaußen Allianzen zu bilden. Es hat schon in der Vergangenheit gegeben zwischen Le Pen und dem Niederländer Wilders und dem Orban. Die haben ja auch schon gemeinsame Fraktionen im EU-Parlament gegründet und das hat auch nicht geklappt, weil letztlich gibt es dann doch zu viel, wo sie trennt. Eben bei der Migration zum Beispiel hat Italien natürlich ganz andere Interessen als Polen. Polen will einfach möglichst keine Zuwanderer oder Asylbewerber, Migranten. Und Italien will in erster Linie, dass die anderen Staaten Italien helfen bei denen, die kommen. Also da gibt's, ist sehr schnell Schluss, also mit den gemeinsamen Interessen.
Mhm. Gibt es trotzdem Themen, wo man den Einfluss von diesen ultrarechten Kräften in Europa wird spüren in Zukunft?
Also ein Thema gibt es, wo man das sicher schon spürt, und zwar schon länger, und das wird natürlich jetzt eher noch zunehmender Druck. Das ist zwar Migration und Asylpolitik, wo die Parteien sicher auf eine stärkere, sehr Abschottung, rigidere Haltung werden sich positionieren, also für stärkeren Grenzschutz, weniger Offenheit gegenüber Asylbewerbern und Migranten generell. Also der Einfluss ist heute schon zu spüren, weil die natürlich indirekt eben Druck ausüben auf Parteien, die an der Regierung sind. Sonst sehe ich vor allem das Problem eben von der Polarisierung, die wird zunehmen, weil auch die Wahl jetzt in Italien, es wird natürlich auch Gegenreaktionen, sagen wir, eher im linken Lager auslösen, und Leute werden sich vielleicht stärker positionieren. Es wird sicher schwieriger, auch wegen der Polarisierung, sich zu einigen, Beschlüsse zu fassen. Das wäre ja wichtig, dass gerade die EU, Europa handlungsfähig bleibt in diesen Zeiten, in diesen Krisenzeiten, wenn man sieht, wenn es um Hilfe geht für die Ukraine, aber auch sich zu positionieren gegenüber Russland, Lösungen zu finden für die Energieprobleme, für die Energiekrise, die sich auf den Winter hier möglicherweise noch zuspitzt. Also da werden ja jetzt Antworten gefragt, und wenn die EU sozusagen ohnmächtig oder in sich gelähmt, paralysiert dasteht, dann ist das natürlich ungünstig und letztendlich auch wieder Wasser auf die Mühle der Rechtspopulisten, die ja eben eigentlich doch und trotz aller Bekenntnisse eigentlich zutiefst euroskeptisch sind und vor allem der Nationalstaat wieder im Vordergrund rücken.
Danke vielmals, Stefan, für die Einschätzungen.
Danke dir.
Das war es, die heutige Folge von unserem Podcast «Apropos», dem täglichen Podcast vom «Tagesanzeiger» und von der Redaktion «Tamedia». Die ganze Berichterstattung rund um die Wahlen in Italien und was das bedeutet für Europa, das verlinken wir auch noch im Beschreib zu dieser Episode. Und die nächste Folge von uns, die hören wir morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.